Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie heute auch wieder ganz herzlich zu einem weiteren Gespräch, zu einem weiteren Interview mit Armin Risi. Ich danke dir, lieber Armin, dass du heute wieder bei uns bist und unserer Einladung gefolgt bist. Auch heute wollen wir wieder eines der vielen Themen, die wir im ersten Interview schon angerissen haben, vertiefen. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema: Freigeister vor 200 Jahren. Auch vor 200 Jahren gab es Menschen, die sich kritisch oder vielleicht auch schon vorausschauend mit der Entwicklung unserer Gesellschaft oder der Menschheit beschäftigt haben. Und du hast ja vor 25 Jahren deine ersten Bücher, das waren damals noch Gedichtbände, veröffentlicht, lieber Armin. Davon habe ich die drei schon mal hier liegen. Der eine heißt Völkerwanderung, der andere Der Kampf mit dem Wertlosen,
das sind lyrische Meditationen.
Ja. Und Da ich ein Dichter war, Reinkarnation, Gedanken, Gedichte und eine Begegnung mit Hölderlin. Was war dein Anliegen damals, das dich bewegt hat, diese Gedichtbände zu verfassen, oder womit beschäftigen sich die?
Das war natürlich eine Inspiration, das habe ich nicht gesucht oder irgendwie jetzt handwerklich gelernt, ich will Dichter sein und Verschenschmied, also wie lernt man Verschenschmieden und so, sondern das war sehr spontan, das war Inspiration. Natürlich war es für mich sehr naheliegend, irgendwie, ich hatte einen Zugang zu dieser Literatur, also für mich war eigentlich ein ganz großes Erwecken und Erinnern, als wir so mit 16 in der Kantonschule, im Gymnasium, natürlich im Deutschunterricht die Literatur durchnahmen und damals kamen wir dann in die Klassik, also Schiller, Hölderlin, Goethe hat man gekannt, aber so der Funke sprang bei Hölderlin und bei Schiller. Das war so wie ein Wiedererkennen und das war so eine große Inspiration. Ich habe da natürlich viel mehr gelesen, als man vom Schulplan her hätte müssen. Ich habe die schillerschen Dramen, die ja in Blankversen geschrieben sind, also die Jugendwerke nicht, aber dann die späteren in Blankversen. Ich habe diese Blankverse gelesen, was eine anspruchsvolle Sprache ist, fünfjambische Sprache. Ich habe das gelesen wie andere Comics, wie andere Sprechblasen, habe ich das gelesen. Das war für mich ein Hochgenuss und gleichzeitig sprachlich, ästhetisch ein Hochgenuss und gleichzeitig eine innere Bildung quasi, was ja das Anliegen dieser Dichter war. Und natürlich kam dann mit 18 die Zäsur, wo ich also zwei Jahre danach kam die große Zäsur, wo ich ins Kloster ging. Aber innerhalb der Klosterzeit ging auf einmal bei mir die Inspiration wieder los. Ich habe ja schon vor der Schule, also vor dem Austritt, Gedichte geschrieben, aber die habe ich dann alle verbrannt. Ja, eins einfach losgelassen, alter Ballast, alles weg, freihändig, weiter. Meine Gedichte haben mich bis hierher geführt, aber nicht weiter, also lasse ich das los.
Ja. Spannend.
Ja, das war wichtig, einfach mal was loslassen.
Ja.
Heute in nostalgischen und sentimentalen Momenten reut es mich ein bisschen zwischendurch, aber nicht wirklich. Aber ich bin mir sehr dankbar, dass ich diesen Schritt damals gemacht habe. So, aber dann in der Klosterzeit, so bei Jahr 7 von 18 Jahren, ging innerlich so wie die Inspirationhahn auf und dann begann ich Gedichte zu schreiben. Dieser ganzen Stapel habe ich ja in meiner Klosterzeit geschrieben.
Ja.
Also das war so zwei, drei hochinspirierte Jahre, wo ich jeden Tag zwei, drei, vier, fünf Gedichte und Epigramme geschrieben habe. Ja, die waren einfach da und ich muss es oft meistens nur noch aufschreiben. So auch in diesen klassischen Versmaßen, das war da schon ziemlich intus. Und dann habe ich auch gespürt, wie es aufhört. Ich spürte richtig, wie ein Akku, der langsam leer wird, und ich war froh, dass es auch aufhört. Also, da habe ich einen ganz schönen Zweizeiler geschrieben, so Ende 98 habe ich das Kloster verlassen und so 1994 habe ich einen Zweizeiler geschrieben, im Griechischen, also ein Epigramm. Das heißt, also ohne Reim, das ist ein griechisches Versmaß. Anderer Gesang heißt es im Titel, anderer Gesang. Bald erlischt die Quelle der Verse, die Zeit ist vorüber. Schweigend gewachsen zum Fluss ströme ich den Meeren nun zu. Ich habe gewusst, jetzt
ist gut.
Jetzt schweigt die poetische Inspiration, das ist wie erledigt.
Ja.
Und, aber dort habe ich dann diese Gedichte geschrieben. Das war für mich wirklich ein ganz wichtiger Schritt, auch wieder in eine Selbstständigkeit, auch einen inneren Freiraum zu bewahren. Und so sind dann diese Gedichte entstanden. Ja. Also von Haus aus bin ich ein harmloser Poet.
Ja. Also du bist Sachbuchautor, das habe ich zu Beginn noch nicht erwähnt. Inzwischen, du bist Philosoph und hast mehrere Bücher oder ein gutes Dutzend Bücher veröffentlicht. Sachbücher, genau. Ja. Wir wollten heute sprechen eben über die Freigeister vor 200 Jahren und was die schon gedacht haben und wie sie eben einfach bestimmte Entwicklungen vorausgesehen haben.
Ja, ja. Da ist auch eine persönliche Verbindung, weil hätten mich gerade diese Dichter, diese visionären Dichter damals vor 200 Jahren, eben vor allem für mich jetzt Schiller und Hölderlin, aber ich las natürlich auch Lessing, Kleist, Goethe gehört auch dazu, aber das war jetzt nicht wirklich die Inspirationsquelle, aber das war alles das Gesamtbild. Ich würde heute wahrscheinlich nicht da sitzen und hätte nicht diesen Mut gehabt, wenn mir da nicht diese Stimmen aus der Vergangenheit diesen Mut gegeben hätten, diese Vision gehabt hätten. Und 200 Jahre ist nicht einfach eine willkürliche Zeit. Vor 200 Jahren wurden die Weichen gestellt für unsere heutige moderne Gesellschaft. Man könnte auch kapitalistische Gesellschaft sagen, die dann natürlich als Gegenbewegung, genauso problematische und kranke Gegenbewegung, das kommunistisch-atheistische gebracht haben. Und das war ja auch nicht die Lösung, wie wir gesehen haben. Nicht mal von der Theorie her. Das ist nicht einfach nur falsch verstandene Theorie, sondern die Theorie selber ist auch schon problematisch, da materialistisch. Und aber dort wurden die Weichen gestellt. Dort kam das Papiergeld, das Bankenwesen. Goethe hat die Problematik gesehen. Er hat sich an diesem System verschrieben, hat dann sehr bequem gelebt. Er ließ sich vom System durchfüttern. Aber man muss Goethe zugutehalten, obwohl er diesen bequemen Weg gewählt hat, war er nicht glücklich. Und er hat innerlich gerungen und hat gesehen, das ist zwar bequem für mich jetzt, aber das kommt irgendwie, ist da ein Pferdefuß drin.
Okay.
Der Mephisto. Und deswegen hat er in Faust 2 im Zusammenhang mit Mephisto, Mephistopheles, das ist ja nicht unbedingt die Lichtgestalt, dieses Geldsystem analysiert und hat thematisiert, worauf das hinausläuft. Er konnte es noch nicht so sehen, wie extrem es wird, aber man muss ihm sagen, er war sehr intelligent natürlich, das bezweifelt ja niemand, und hat genau gesehen, als Geheimrat hat er ja gesehen, in welche Richtung das geht. Also dort wurden die Weichen gestellt. Dort wurde zum Beispiel auch ein Tabuthema, das ganze Logenwesen etabliert. Freimaurer, Illuminaten und so weiter. Das denkt man, oh, das ist doch ein Blödsinn und so.
Sagt Verschwörungstheorie.
Man, das ist die Verschwörungstheorie. Das ist natürlich die Tarnkappe genau dieser Kräfte, damit man sie nicht sehen wagt. Denn jeder, der da genau hinblickt, bekommt die Keule Verschwörungstheoretiker auf den Kopf. Das ist sehr clever gemacht. Aber damals war das kein Tabuthema. Schiller, zum Beispiel Friedrich Schiller, schreibt in seinen Briefen zum Don Carlos, Don Carlos ist das letzte der Jugendwerke, das letzte bei ihm als Jugendwerk taxiert wird, ein sehr geniales Werk natürlich, er schreibt in den Erläuterungen zu diesem Don Carlos ein Bühnenstück in 5 Akten, ich bin weder Maurer noch Illuminat. Er distanziert sich davon, ohne das zu verteufeln. Ganz wichtig. Er hat gesehen, hier haben wir natürlich als kritische Beobachter hat er gesehen, eben das war damals kein Tabuthema. Man wusste, Herder ist bei den Freimaurern, Fichte ist bei den Freimaurern und bei den Illuminaten und so weiter. Und bei diesem Illuminatenorden, und gut, man hat sich dann wieder distanziert, institutionell, aber ideologisch und von Ideen her ist vieles geblieben. Und man hat damals vor 200 Jahren gesehen, dass hier eine neue Struktur, auch hierarchische Struktur, entsteht als Gegenkirche. Bisher hatte man nur die Kirchen, die so mächtig waren mit Filialen in ihrem Dorf, so Ablegern in ihrem Dorf. Und da hat sich parallel natürlich aus der Gegnerschaft zur Kirche, die Kirche hat ja die Freigeister verfolgt, ist da natürlich gezwungenermaßen im Geheimen eine Gegenstruktur entstanden. Und vor 200 Jahren sind sie an die Öffentlichkeit gekommen, eigentlich vor bald 300 Jahren. Ja, 1717 wurde die Freimaurerei offiziell gegründet, also 300 Jahre, aber in diesem Jahrhundert kam es wirklich nach außen. Und da wurde das diskutiert, in welche Richtung das geht.
Wir haben im Vorfeld schon kurz darüber gesprochen, dass ja heute in den USA beispielsweise, da ist es eigentlich gang und gäbe, dass, ich sage jetzt mal, einflussreiche Menschen solchen Geheimbünden angehören.
Ja, das ist offenes Geheimnis. Du kannst keine hohe Position bekommen, nicht wirklich Erfolg haben, wenn du nicht zu diesen Bünden gehörst. Das wird natürlich bestritten, es ist alles gleich. Aber wenn du hinguckst, siehst du, du wirst in den USA weder Richter noch hoher Politiker noch irgendwas, wenn du nicht zu diesen Bünden gehörst. Da ist ein Donald Trump keine Ausnahme, das ist ein Hillary Clinton keine Ausnahme, Demokrat und Republikaner, das ist zum Beispiel beim Kampf zwischen George Bush Junior und John Kerry von den Demokraten, war so klar, beide gehören zu Skull and Bones. Mhm. Und da gab es einen mutigen Fernsehmoderator, der Kerry und Bush ganz frech auf Skull and Bones angesprochen hat. Habe ich seinen Namen vergessen. Aber der war nicht da, 50 oder so. Das kurz danach war der tot. Man weiß nicht, warum und so. Ja, ja. Und ein Schelm ist, wer Böses denkt. Aber der hat ganz, und dort hat George Bush gesagt, es ist so geheim, ich kann nichts dazu sagen. Hat er gesagt. Mhm. Also es ist ein bisschen die obersten Ränge und das wird so verharmlost. Ja, das ist so wie Fußballclub und Kaninchenzüchterverein, das muss man nicht beachten. Aber man muss nur die Hollywood-Filme schauen, zum Beispiel The Skulls, die Schädel. Wo das ziemlich deutlich gegen offen gezeigt wird, mit welchem, wie das so läuft. Also, und Europa, EU, alles, wer da oben ist, gehört zu diesen Kreisen. Also es lohnt sich hinzuschauen, aber man kann jetzt die kritisieren und da gibt es viel zu kritisieren, auch viel zu gewinnen, wenn man damit macht, offensichtlich. Da ist der Weg nach oben offen, wenn man das will. So, aber das Konstruktive, mir geht es ums Konstruktive. Richtig. Nicht die Kirche verteufeln, Religion verteufeln oder die Logen, Freimaurer, wie die alle heißen, zu verteufeln. Sondern es sind die Machtstrukturen. Und über diese Strukturen könnte auch Gutes entstehen. Deswegen treten die ja bei, weil alle diese jungen Studenten, die dabei treten, die meinen ja, hier bekomme ich die Möglichkeit, was Gutes zu tun. Die Frage ist dann, wie definieren wir gut? Das ist ein anderes Thema. Und in dem Sinn, was wäre denn böse? So, aber der Ansatz von Schiller, das kann ich vielleicht ein bisschen ausholen, weil das fand ich sehr, sehr wichtig. Dieser Freigeist, eben Schiller als der bekannteste, aber natürlich nicht als der einzige, aber er ganz bewusst hat die Theaterbühne gewählt. Damals gab es kein YouTube, bekanntlich. Oder? Deswegen, diese Freigeister wollten etwas verändern. Die haben nicht einfach nur geschrieben, damit die Germanisten in 200 Jahren was zu lesen haben. Die haben nicht einfach nur Job kreiert an der Hochschule, damit die was zu lesen haben, sondern die wollten die Welt verändern. Ja. Nichts Geringeres als das. Und deswegen hat zum Beispiel Schiller und viele andere die Schaubühne, so hieß es damals, die Schaubühne gewählt, weil das Medium war, wo man die meisten Menschen erreichte. Er wusste, wenn ich ein Theaterstück schreibe, das schaut sich in Berlin der König an, oder der Kaiser und die Kaiserin, da schaut sich hier in Weimar der Herzog Karl August an, die ganzen Adligen schauen sich das an und das Volk schaut sich das an. Also hier über dieses Medium erreiche ich die Elite und das Volk. Und wenn ich wenn ich das so formuliere, dann von der griechischen Theorie her ist es ja, die haben meistens die Tragödie gewählt, ist das Hauptziel die Katharsis. Die Läuterung, dass man, indem man etwas sieht und sich damit identifiziert, löst es in uns einen Erkenntnisprozess und auch einen Läuterungsprozess aus, nämlich folgender. Gerade Schiller hat in seinen Theaterstücken immer wieder diese folgende Szenario aufgeraut. Auf der einen Seite die Kirchenkräfte und auf der anderen Seite die Logenkräfte. Mhm. Und er hat beiden eigentlich gezeigt, durch entsprechende Charaktere, was das Ideal des Christentums oder allgemein der Religion wäre. Und auf der anderen Seite, was wäre das Ideal des Freimaurers? Mhm. Nur schon beim Jugendwerk, Karl Mohr und Franz Mohr. Warum hat er den Namen Mohr gewählt? Franz Mohr, F.M. Franz Mohr. Mohr ist natürlich Maurer. Aha. Also hat das schon reinkodiert. Ganz einfach. So, was wäre das Ideal? Und dann, also ist ganz klar den Spiegel vorgehalten, das waren doch eure Ideale. Mhm. Und dann hat er andere Charaktere gezeigt, die korrumpiert sind. Mhm. Korrumpierte Kirchenleute, mhm. der Großinquisitor und so bei Don Carlos mhm. natürlich, und die korrumpierten Logenleute. Und hat gesagt, das ist geworden, passt auf, dass ihr nicht in die Schiene geht. Ihr seid ja schon, aber jetzt seht ihr auf der Bühne Erinnerung an eure Ideale und die Korruption. Und deswegen durch die Katharsis, dass meistens die Guten, das ist das Problem bei der Tragödie, die Guten sterben. Wie zum Beispiel Don Carlos, der wird dem Großinquisitor ausgerichtet. Mhm. Ich habe mal das meine getan, tun Sie jetzt das Seine. Mhm. Tun Sie jetzt das Ihre. Das heißt, bringen Sie den um. Und das ist die Idee dahinter, das Anliegen dahinter, dass durch diese Erschütterung und durch diese Vorspielung, diese Demonstration ja. des ursprünglichen Ideals auch auf höchster Ebene eine Katharsis passiert mhm. und sagt, wir wollen doch nicht so elende, korrupte Charaktere sein, also läutern wir uns. Das war das idealistische Anliegen eines Schillers. Deswegen ist natürlich Schiller der Idealismus. Der Glaube, dass es ein Ideal gibt und dass der Mensch dem genügen kann.
Gab es zu wenig dieser Freigeister, weil es ja nicht so wirklich sich durchgesetzt hat? Also der Mensch ist ja noch nicht wirklich so beim Erkenntnisprozess angekommen. Oder woran liegt es, dass wir uns scheinbar nicht läutern lassen?
Die Katharsis hat nicht so funktioniert. Ja. Das liegt aber nicht am Schriftsteller, sondern an den steinernen Herzen der Menschen, die das zugeschaut haben. Mhm. Aber die Energie geht nicht verloren. Mhm. Ganz wichtig. Und hier wurde auf höchster Ebene, höchster genialischer Ebene Energie freigesetzt, die nicht verloren geht. Mhm. Und deswegen in der heutigen Zeit kommt das alles zusammen mit einer großen, lichtvollen Wucht und Kraft, wo es nur eine Frage der Zeit ist, bis der Funke springt. Und das haben die auch gewusst. Ein Hölderlin zum Beispiel hat als 23-Jähriger, mein 23 ist mein jung und idealistisch und wir erobern die Welt und irgendwo wartet die Prinzessin auf mich und so. Ja. So mit 23. Das ist so die Qualität dieses Alters, wäre ja auch gesund. Aber ein Hölderlin hat schon erkannt und gewusst, es ist der Trost und die Inspiration meiner Arbeit, dies, dass ich im jetzigen Zeitalter Keime sähe, die in einem späteren reifen werden. Mhm. Also als 23-Jähriger wusste er schon, es dauert Jahrhunderte, bis das, was wir hier setzen, aufgehen. Aber Energie geht nicht verloren. Mhm. Und deswegen dieser Glaube ans gute Menschen, dieser Glaube auch, dass eine höhere Kraft uns auch helfen wird, aus dieser Verblendung, aus dieser Abstumpfung, aus dieser inneren Begrenzung zu erwachen, Das ist ein berechtigter Glaube, obwohl der natürlich von verschiedenen Seiten ziemlich torpediert wird. Aber wir sind heute in einer Zeit, wo wir spüren, auch mit den großen kosmischen Zyklen, dass heute zusätzliche Energien kommen, die dieses Erwachen helfen. Und deswegen ist auch die Erinnerung an diese frühen Freigeister so wichtig.
Ja.
Denn sie schreiben an uns, sie meinten uns. Mhm. Mhm.
Brauchte es wahrscheinlich auch diese extreme Situation, also dieses, ich sage jetzt mal, dieses Abgleiten in diese, ich würde es jetzt mal benennen, Unbewusstheit, die wir häufig so an den Tag legen in unserer Gesellschaft, damit irgendwann dieser Knall oder die Wende kommen kann. Was meinst du?
Das ist ein großes Thema.
Ja.
ein philosophisches Thema. Mhm. Das können wir gerne auf ein nächstes Gespräch vertagen, eigentlich wirklich. Denn die Frage ist wirklich, brauchte es das oder war das notwendig?
Ja.
War das eine notwendige Erfahrung? Ich meine, wenn wir uns in Schillers Zeit zurückversetzen, da gab es noch nicht die Kriege des 19. Jahrhunderts. Mhm. Weltkriege waren noch nicht vorstellbar. Mhm. Also das, was wir hinter uns haben, war für die in dieser, was ist das Wort?
Epoche.
War in diesem Extrem, in diesem diabolischen Ausmaß, in diesem massenmörderischen Ausmaß nicht im schlimmsten Ding vorstellbar. Schiller, die haben es geahnt, was da kommt, aber das konnte man sich nicht wirklich vorstellen, was da noch auf diese Welt zukommt. Kriege mit 50 Millionen Toten. Man dachte schon, Napoleon sei verrückt mit 10 und 100.000 Toten. Aber dass das noch exponentiell gesteigert wird, war das nötig? Und aus der idealistischen Sicht ist die Antwort, Gott sei Dank, nicht nur als Formel, nicht notwendig. Wäre auch, denn sonst wäre es eine Rechtfertigung für diese ganze Geschichte. Es war nicht notwendig, es war freiwillig. Es hätte auch anders gehen können. Es hätte auch anders gehen können. Und hätten diese Freigeister mehr Unterstützung bekommen, hätte man sie sich zu Herzen genommen, was die unter Aufopferung ihrer Gesundheit und ihres Erfolges zum Teil auch, oder? Man hätte, an Schiller hätte eine andere Karriere gemacht, wer hätte er nicht den ziemlich brotlosen Job des Dichters angenommen, oder vorher des Professors, aber der war genauso ziemlich brotlos. Also man hätte sich ja anders dem System verschreiben können und die breite Straße wählen können. Die haben aber die steinige, dornige Straße gewählt. Wir wissen, wohin die breite Straße führt und wohin die dornige führt. Da gibt es die Freigeister, die dornige Straße wählten. So hätte man diese Weichenstellung gewählt. Oder dann vor 100 Jahren nicht die industrielle Physik und Technologie, sondern ein Tesla und so weiter, hätten wir eine ganz andere. Wir hätten ein anderes Geldsystem, andere Wissenschaft, andere Physik. Wo wir hier natürlich jetzt auch wieder viele Freigeister in der heutigen Zeit haben, die sich natürlich genau dafür einsetzen und das dann wieder in unsere Zeit bringen. Aber ich jetzt halt als Philosoph und Dichter und Idealist, auch in dem Sinn, auch im philosophischen Sinn ein Idealist, nicht nur jetzt im langläufigen Sinn, sondern im philosophischen Sinn, finde ich einfach mal, lohnt es sich einfach mal auch, sich da zu erinnern, denn man liest ja das noch alles an den Hochschulen, aber der Funke springt nicht. Der Funke springt nicht, obwohl diese Freigeister, diese Dichter und auch Philosophen natürlich damals wirklich eine Weichenstellung stellen wollten, damit das, was kam, eben nicht hätte kommen müssen.
Ja, also ich würd mir wünschen, wir könnten das mit einem Schnips verändern, da wo wir uns jetzt befinden. Du hast vorhin noch einen schönen Satz gesagt, der ganz in meinem Sinne ist, nicht die Dunkelheit bekämpfen, sondern das Licht stärken. Mhm. Wir befinden uns heutzutage eben auch angesichts der vielen Kriege, die weltweit stattfinden, ja eigentlich nur im Kampf. Ja. Und ich bin sicher, das Thema greifen wir vielleicht in einem weiteren Interview dann nochmal auf.
Ja, ja. Zum Beispiel ein Schiller wollte das.
Ja.
Er hat nicht jetzt die Kirchen oder die Logen verurteilt, sondern hat beide als neutraler Betrachter und als jemand, der das verstanden hat, gesehen, auf beiden Seiten ist so viel Gutes und das müssen wir fördern. Aber damit wir wirklich sehen, was es ist, kommen wir nicht darum herum, auch anzuschauen, wo ist es korrumpiert, wo ist es gekippt, wo ist es in die Einseitigkeit gefallen. Und das sehen wir auf beiden Seiten. Und also deswegen, wir können überall das uns auf das Dunkle konzentrieren, sagen, schau, wie alles böse ist, oder?
Ja.
Was immer, liest den Koran und schau, wie diese vielen schlimmen Sätze, aber wir können auch die guten Sätze herausnehmen und sagen, das sind doch die Funken, die müssen wir fördern. Und weil das ist das Einzige, was uns weiterbringt, denn wenn wir uns nur gegenseitig auf den dunklen und bösen Seiten bekämpfen, dann ist das ja genau das, was die spaltende Kraft will, nämlich wenn zwei sich streiten, freut sich die dritte Kraft. Und die dritte Kraft sehen wir ja, also diese spaltende Kraft, führt uns nicht weiter. Deswegen müssen wir nicht Dunkelheit bekämpfen, sondern das Licht stärken. Auf der Logenseite und auf der religiösen Seite. Und mit der Religion ist nicht nur Kirche gemeint heutzutage, da gehört nicht zuletzt auch der Islam dazu, Judentum sowieso, Christentum auch, Hinduismus und Buddhismus hat auch seine dunklen Aspekte und seine lichtvollen Aspekte. Genau auch dort sollte das gefördert werden. Und wenn wir das tun, erkennen die Menschen einfach, dass wir eigentlich doch nicht durch religiöse Grenzen oder ideologische Grenzen gespalten werden, sondern eben, wir erinnern uns an die Europa-Hymne, wahres Europa, nicht was EU heute produziert, alle Menschen werden Brüder, Schiller, was dann Beethoven vertont hat. Das ist die wahre Bruder- und Schwesternschaft der Menschheit und so. Das sind diese Ideale, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben.
Das ist ein wundervolles Schlusswort. Ich muss dich jetzt leider allerdings zu Ende bringen.
Ja. Also, Interview. Ich bin sicher gelandet. Ich habe gewarnt, wenn ich über dieses Thema spreche, höre ich ab. Aber ich glaube, wir sind gut gelandet.
Wir setzen an einer neuen Stelle wieder fort im Sendeformat die Suche nach dem Sinn des Lebens. Ich danke dir ganz herzlich für den Moment und freue mich auf ein Wiedersehen. Ich danke Ihnen da draußen, dass Sie wieder bei uns waren in diesem Interview und mit der Empfehlung, richten Sie Ihren Fokus auf das Lichtvolle und nicht aufs Dunkle und unterlassen Sie, wenn möglich, oder beziehungsweise verabschieden Sie sich von Bewertungen jeglicher Art. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen da draußen noch einen wundervollen Tag und verabschiede mich. Auf Wiedersehen.
Danke.